Der REM Podcast. Museum
für Chris.
Wie alt sind die Pyramiden?
Warum sind die Mammuts ausgestorben?
Wie lebt denn die Steinzeitmenschen?
Warum besteht Mannheim aus Quadraten?
Was sind Röntgenstrahlen?
Warum waren die ersten Fotos schwarz-weiß?
Gab es auch Wikingerfrauen?
Und was war der schwarze Tod?
Fragen über Fragen.
Hey, wie cool, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge des REM-Podcasts für Kids. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Ausstellungen und Forschungen bei uns in den Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim. Und das reicht von der Steinzeit über das alte Ägypten bis ins Mittelalter und in die jüngere Vergangenheit. Kommt nun mit mir mit. Wir gehen zusammen auf eine Abenteuerreise in längst vergangene Zeiten und in die Welt der Wissenschaften. Denn genauso wie ihr habe ich immer ganz viele Fragen, die schließlich auch beantwortet werden wollen. Heute habe ich meine Kollegin Gabi Pieker eingeladen und Gabi hat wirklich einen unglaublich aufregenden Beruf. Sie ist Ägyptologin bei uns im Museum, das heißt, sie ist eine Expertin für das alte Ägypten und weiß daher fast alles über Pyramiden, Hieroglyphen und, ja, Mumien. Hey Gabi, grüß dich, herzlich willkommen in unserem Kids-Podcast.
Hallo.
Gabi, ich finde das so spannend, was du da machst und dass du dich mit Sachen aus längst vergangenen Zeiten beschäftigen darfst, die ja gut und gerne Tausende von Jahren alt sind. Wer würde da nicht gerne mit dir tauschen? Das ist aber nicht alles, denn du bist ja auch direkt in Ägypten bei Ausgrabungen mit dabei. Und da wollen wir jetzt heute mal ein bisschen reinfühlen, wie das so ist. Wie oft bist du denn in Ägypten?
Ich bin einmal im Jahr auf Ausgrabung mit internationalen Kollegen aus Belgien und bin dann immer für 3 Wochen dort.
Und wie läuft das bei den Ausgrabungen ab? Seid ihr da eher ein paar wenige Archäologen oder habt ihr ein großes Team mit ganz vielen Spezialisten? Benutzt ihr einen Bagger? Erzähl uns einfach mal ein bisschen davon.
Man hat natürlich tatsächlich eine große Mannschaft, weil jeder hat seine Aufgabe. Also wir sind halt ein Team von Spezialisten. Die einen untersuchen die Mumien, die nächsten sind Spezialist für die ganzen Keramiken, die Gefäße, die man findet. Ich persönlich bin dafür da, so Wandmalereien, also die Dekoration des Grabes zu studieren. Und das ist halt sozusagen die Aufgabe, wirklich jeder trägt sein kleines Puzzlestück dazu bei, um das dann zusammenzutragen und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aber mit dem Bagger machen wir das natürlich nicht, sondern das ist ein ganz langsames Geschäft und man muss halt sehr minutiös im Detail alles aufschreiben, notieren, fotografieren.
Fremdwortalarm, Fremdwortalarm.
Minutiös. Minutiös heißt so viel wie sehr genau. Es gibt da einen bestimmten Ausgrabungsort, an dem du immer wieder am Forschen bist. Das ist eine fast 3500 Jahre alte Grabkammer, das Grab eines ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Theben. Diese Grabkammer haben wir in unserer Ägypten-Ausstellung in den Reis-Engelhorn-Museen nachgebaut. Also, wenn ihr Kids da draußen mal sehen wollt, wie eine solche Grabkammer aussieht, müsst ihr gar nicht unbedingt nach Ägypten reisen, sondern ihr könnt das bei uns auch in Mannheim erleben. Cool, oder? Was mich nun aber interessiert und euch sicherlich auch ist, wie muss man sich denn das Drumherum einer solchen Grabkammer vorstellen? Waren die Grabkammern unter der Erde? Gibt es da noch andere Räume, die dazugehören? Wie war das?
Also wir stellen ja bei uns hier die Nachbildung der Sargkammer aus und was wir aber jetzt momentan noch studieren, ist die Kapelle da drüber, weil so ein ägyptisches Grab muss man sich wie so 2 Etagen vorstellen, wie so ein Bungalow im Prinzip.
Fremdwortalarm, Fremdwortalarm.
Bungalow. Ein Bungalow ist ein Haus mit nur einem Stockwerk und einem flachen Dach.
Man hat halt oberirdisch die Kapelle. Das ist wie bei uns auch auf Friedhöfen, wo reiche Leute früher ja auch so kleine Häuschen haben. Und da, das dient halt dem Andenken und dem Gebeten. Und die eigentliche Grablegung, also da, wo die Mumie ist und die Grabbeigaben, das ist halt unterirdisch. Und das wird auch verschlossen bei der Beerdigung.
Mumien, uah. Hast du manchmal auch ein bisschen Angst, wenn du oder wenn ihr Mumien findet und du in einer Grabkammer bist?
Naja, vorsichtig muss man schon sein, weil da sind natürlich viele Bakterien dran und Keime. Also da gilt es schon irgendwie auch mit Maske, auch zu Nicht-Corona-Zeiten zu agieren.
Fremdwortalarm, Fremdwortalarm.
Agieren. Agieren heißt so viel wie handeln, machen oder tätig sein.
Aber Angst habe ich nicht.
Es gibt da aber doch eine bekannte Legende, nämlich die vom Fluch des Pharaos. Und zwar soll dieser Fluch ja mehrere Menschen getötet haben, als der Archäologe Howard Carter das Grab des berühmten Pharaos Tutanchamun entdeckte. Außerdem kennen wir und auch ihr da draußen bestimmt doch auch irgendwelche Filme mit gruseligen, umherlaufenden Mumien. Sag mal, gibt es diesen Fluch wirklich?
Den gibt es natürlich nicht wirklich. Das Tragische damals war, dass der Geldgeber von dem Carter, ein Lord Carnarvon aus England, ein relativ reicher Mann, der das alles finanziert hat, und der hat sich kurz nach der Entdeckung des Grabes tatsächlich mit dem Rasiermesser geschnitten. Und diese Wunde hat sich tragischerweise entzündet. Und damals gab es ja keine Antibiotika, keine Medikamente, so wie wir das heute kennen. Und eine kleine Blutvergiftung führte zum Tod. Und das löste dann halt diese weltweite Pressemitteilung aus, der Fluch des Pharao, Tutanchamun hat zugeschlagen, aber es war halt einfach eine Blutvergiftung.
Puh, also liebe Kinder, ihr habt's gehört, ihr müsst vor Mumien, wenn ihr irgendwann mal auf welche stoßt, keine Angst haben. Diesen Fluch gibt es zum Glück, also allerhöchstens in Filmen, Comics und Gruselgeschichten. Was ist das denn für ein Gefühl, in eine Grabkammer reinzugehen und zu den ersten Leuten zu gehören, die diese erforschen dürfen? Also gerade wenn man bedenkt, dass die Tausende von Jahren verschlossen war.
Ach, das ist total toll. Das ist irgendwie, kriegt man Gänsehaut und das ist super aufregend und was ganz Tolles, im Prinzip was Einzigartiges. Ich arbeite jetzt ja auf Friedhöfen, da geht es um Gräber und da muss man in der Regel dann in den Schacht runtersteigen, in die Sargkammern, wo ursprünglich die Menschen bestattet waren. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach, auf so einer Leiter dann tief in die Erde runterzusteigen in so einem Schacht. Nicht ganz ungefährlich und dann zum Teil da wirklich so reinzukriechen. Also das ist schon sehr aufregend.
Was war denn von all den Sachen, die ihr bei Grabungen entdeckt habt, dein absoluter Lieblingsfund?
Also mit das Tollste, womit ich zu tun hatte, waren halt Statuen, eine Gruppe von ganz tollen Kalksteinstatuen von den Besitzern des Grabes. Und das ist einfach was sehr Berührendes, wenn man was findet, was Jahrtausende von Jahren keiner in den Händen gehalten hat.
Jahrtausende? Wie lange ist denn das genau her?
Ja, das sind dann schon über 4.500 Jahre, von denen wir hier reden. Und das sind halt schon sehr, sehr schöne Momente, wenn man sozusagen wieder in die Vergangenheit eintauchen kann und einfach Menschen einem nahe sind, die ja für Tausende von Jahren vergessen waren.
4.500 Jahre. Das ist wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. Nicht viel früher wurde etwa die Schrift oder das Rad erfunden. Das Auto zum Beispiel ist gerade mal 130 Jahre alt und das Farbfernsehen bei uns in Deutschland sogar erst knapp 50 Jahre. Oder wenn ihr das mit euren Vorfahren mal ausrechnen wolltet, dann müsstet ihr vor Opa oder Oma ungefähr 180 Mal das Wort Uhr setzen. Also Ur. Und noch ganz viele Male. Wann wurden denn überhaupt die Pyramiden gebaut? War das ungefähr zur gleichen Zeit?
Also die Pyramiden sind genau in dieser Zeit, wobei die älteste Pyramide ist so circa 2600 vor Christus. Und da wusste man aber noch nicht ganz genau, wie das geht. Das muss man natürlich erstmal so ein bisschen sich annähern. Und aber dieser Friedhof, der ist ein ganz großes Areal und da haben wirklich über Tausende von Jahren sich Menschen bestatten lassen. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu finden.
Ihr seid jetzt also bei einer Grabung. Aber woher wisst ihr denn überhaupt, wo ihr suchen müsst? Habt ihr da Metalldetektoren oder andere Hilfsmittel?
Also Detektoren helfen dann nicht in Ägypten sozusagen, aber man kann halt häufig, wenn man jetzt da in Saqqara zum Beispiel rumgeht, dann sieht man tatsächlich an der Oberfläche schon so Strukturen und man weiß halt, das ist ein Friedhof, wo ein Grab neben dem nächsten liegt. Das heißt, man kann eigentlich auch jetzt blind den Spaten ansetzen und man wird was finden. Da, wo ich aber jetzt in Theben West grabe, bei dem Grab des Senefer, dieses Grab in der Tat ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Und man hat es aber bisher nicht untersucht, sondern es war halt ein Magazin. Man hat es im Prinzip verschlossen und genutzt als Lagerstätte. Und erst seit ein paar Jahren darf man das tatsächlich untersuchen. Und das ist natürlich jetzt ganz toll, dass wir das endlich mal studieren können.
Ja, super, dass das noch nicht erforscht wurde, dass die so lange Zeit gelassen haben, sodass du das heute machen kannst. Spannend. Geht es bei der Archäologie jetzt eigentlich eher darum, Schätze zu entdecken oder etwas über das Leben vor langer Zeit herauszufinden?
Also wir machen natürlich keine Schatzsucherei mehr, sondern es geht darum zu verstehen, wie die Menschen gelebt haben, was sie gegessen haben, wie alt sie waren, in welchem Umfeld sie gelebt haben und was sie geglaubt haben. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man zusammenpuzzeln muss. Mittlerweile kann man natürlich auch sehr genau kleinste Reste untersuchen. Auf der Grabung, auf der ich arbeite, gibt es auch Paläozoologen und Paläobotaniker, das sind halt Leute, die sich tatsächlich mit Pflanzenresten auch beschäftigen oder mit verstorbenen Tieren. Und das gilt es dann zu studieren. Was genau haben die gegessen? Was finden wir da für Samen, für Körner, für Reste von Broten? Und das kann man sehr detailliert alles studieren. Und es gibt uns, ist wie so ein Buch, was man aufschlägt und immer mehr tiefer einsteigt.
Also könnt ihr genau herausfinden, was auf dem Mittagstisch landete und was die Kinder zum Beispiel schon damals vermutlich gar nicht essen wollten?
Also ich gucke jetzt eher auf die Wände, was da dargestellt ist und was da in Hieroglyphen draufsteht. Aber gemeinsam mit den Kollegen, die dann sozusagen ihr Teil zum Puzzle beitragen, kann man das dann letztlich tatsächlich herausfinden.
Kannst du ein paar Beispiele nennen? Was haben die alten Ägypter denn gegessen und getrunken? Was war das Normale in der damaligen Zeit?
Naja, das ist gar nicht so anders als bei uns. Also Grundnahrungsmittel sind halt Brot und Bier. Und das wissen wir halt auch, dass Arbeiter tatsächlich in Brot und Bier entlohnt wurden für den Pyramidenbau. Und man hatte aber auch Wein, man hat natürlich Wasser gehabt, Milch. Und dann gibt es natürlich an dem Fluss viele Tiere, die wir halt auch heute essen würden. Fische, es gibt halt Enten, Gänse, andere Vögel. Dann hat man natürlich Rindfleisch gegessen, Schweinefleisch, also ganz so wie wir. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sorten von Broten, auch Früchtebrote. Es gibt natürlich Obst, Weintrauben, Granatäpfel. Also so doch irgendwie gar nicht so anders als bei uns.
Hieroglyphen hast du vorhin angesprochen. Das ist ja auch eine ganz faszinierende Schriftsprache, die mit vielen Bildern funktioniert. Da kennt man Schlangen, Vögel oder ist dann auch Menschenabbildung. Und ja, insgesamt ist diese Schriftsprache voller Rätsel, zumindest dann, wenn man sie nicht entziffern, wenn man sie nicht lesen kann. Wie hat man denn diese viele Jahrtausende alte Schrift denn überhaupt entschlüsselt?
Die Hieroglyphen hat ein ganz schlauer Franzose entschlüsselt und der hatte tatsächlich das Glück, dass es einen Stein gab, wo derselbe Text auch in griechischer Schrift geschrieben war. Und man hat dann so die Hieroglyphen und dann noch eine Schreibschrift und dann den griechischen Text. Und dieses Griechische, das konnte der ganz gut verstehen damals. Das können ja auch viele Leute heute noch altgriechisch. Und dann hat er festgestellt, dass manche eingekringelt waren. Und diese eingekringelten Schriftzeichen waren dann im griechischen Text tatsächlich die Namen von Kleopatra und Ptolemaios. Das sind Pharaonen ganz am Ende der ägyptischen Geschichte. Und so hat er tatsächlich Buchstabe für Buchstabe herausgefunden. Und die Hieroglyphen sind tatsächlich eine Buchstabenschrift. Also man kann sie auch aussprechen und es ist natürlich aber viel komplizierter als bei uns.
Das Interessante an Grabkammern sind ja nicht nur die Wände mit den Malereien und den Hieroglyphen, sondern auch sogenannte Grabbeigaben. Das waren also Gegenstände, die hat man den verstorbenen Menschen für das Leben nach dem Tod mitgegeben. Das konnten dann Waffen sein oder auch Lebensmittel oder eben Tiere. Und dadurch, dass man diese Grabbeigaben gefunden hat, kann man eben ganz viel über das damalige Leben im alten Ägypten erfahren. Was mich jetzt besonders interessiert und bestimmt auch euch Zuhörer da draußen, habt ihr auch schon Spielzeug von Kindern im alten Ägypten gefunden?
Also bei uns auf der Grabung jetzt nicht, aber tatsächlich kann man auch Spielzeug finden. Vom Babyspielzeug mit Rasseln angefangen, Bälle oder kleine Holzfiguren, die man so ziehen kann, so wie das halt kleine Kinder machen. Und was es halt auch gibt, sind zum Beispiel Brettspiele. Also das sieht man auch bei uns im Sinefa-Grab, dass tatsächlich eine Sache, die der mitgenommen hat, ein ganz tolles, schickes Brettspiel ist, was so ähnlich wie Schach funktioniert.
Wow, das ist ja cool. Also auch ohne Smartphone und Konsolen musste gar keine Langeweile aufkommen. Aber jetzt erzähl uns mal, was passiert denn mit den Sachen, die ihr bei den Ausgrabungen findet? Kommen die direkt zu uns ins Museum?
Also das ist sehr unterschiedlich, aber generell bleibt alles in Ägypten, weil es gehört den ägyptischen Leuten und dem ägyptischen Staat. Und wir versuchen halt alles so fein, wie es möglich ist, zu dokumentieren und aufzuzeichnen. Und es gibt eine archäologische Zeichnerin, es gibt einen Fotografen, wir machen unsere eigenen Notizen, zu vermessen wird alles minutiös. Und versuchen halt sozusagen das Wissen auch um die Dinge zu bewahren, weil manches erhält sich halt leider Gottes nicht sehr gut. Das zerbröselt einem auch in den Händen. Und anderes wird tatsächlich dann gleich ins Museum verbracht, in Ägypten vor Ort. Na, im Luxor gibt es auch ein sehr schönes Museum. Oder die vielen Funde, die jetzt nicht ganz so toll und spannend sind, die kommen dann halt tatsächlich in ein offizielles Magazin.
Und die alten Objekte, die wir bei uns im Museum zeigen, sind die dann einfach schon vor langer Zeit hier nach Europa und Deutschland gekommen?
Genau, die sind schon ganz lange in Europa, weil früher war es tatsächlich so, dass man ein paar Sachen, die man gefunden hat, auch mitnehmen durfte. Und deswegen gibt es tatsächlich auch viele schöne Museen mit ägyptischen Objekten in Europa.
Du hattest vorhin auch angesprochen, dass sich viele Objekte leider nicht so gut über die Jahrtausende erhalten. Bei Mumien ist das allerdings ein bisschen anders. Wieso erhalten die sich denn? Liegt das irgendwie am trockenen Klima in Ägypten?
Genau, das hängt halt damit zusammen, dass tatsächlich in den Grabkammern einfach das Klima sich nicht ändert. Es gibt halt eine Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur, die irgendwie über hunderte von Jahren gleich bleibt. Und erst wenn man das öffnet, verändert man das sozusagen. Aber in Ägypten ist es sehr trocken und das führt dazu, dass sich halt auch Holz und Sachen, die bei uns leider nicht erhalten sind, bei unseren Archäologen tatsächlich super gut erhalten haben.
Jeder von uns kennt die Bilder von Pyramiden und wenn wir diese anschauen, dann denken wir alle irgendwie an Trockenheit, an Hitze, an Wüste. Nun haben Forscher aber herausgefunden, dass das gar nicht immer so war und dass die Pyramiden gar nicht in einer Wüste gebaut wurden. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also in der Tat war es bei denen, wie die Pyramiden gebaut wurden, tatsächlich phasenweise grün. Das ist so ein bisschen, wie man das heute aus Kenia kennt, aus dem südlicheren Afrika, dass da auch Tiere lebten, wie Elefanten und Giraffen, die in der Steppenlandschaft leben. Und dann hat sich das Klima verändert, sehr radikal, und ist so, wie wir das heute kennen, dass es mehr oder weniger eine Wüstenlandschaft ist. Und dazwischen gibt es halt einen Fluss und ein bisschen Grün. Man findet sogar in der Sahara, und das ist ja wirklich eine ganz große Wüste mit riesen Sandbergen, dass da tatsächlich früher Menschen auch gewohnt haben. Und das ist halt wirklich vor Jahrtausenden gewesen. Und dann hat sich das Klima so verändert, dass das eine große Wüste geworden ist. Und die Leute haben sich halt zurückgezogen an den Nil.
Und, hast du es gecheckt?
Ja, ist voll easy peasy.
Na, das glaube ich euch gerne. Ist ja schließlich auch spannend. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, denn schon bald nehme ich euch in der nächsten Folge auf ein weiteres Abenteuer in die Vergangenheit mit. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Archäologie, zum alten Ägypten oder zu sonst irgendwas zur Geschichte habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an rem.marketing@mannheim.de. Wir melden uns dann bei euch. Alle weiteren digitalen Angebote der Reis-Engelhorn-Museen, nicht nur für Kids, sondern auch für die großen Museumsfans, findet ihr unter digital.rem-mannheim.de. Vielen Dank an dich, Gabi. Ihr da draußen, macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.